Welcome. Willkommen zu einer weiteren Folge von What's Up, Hoff.
Hello.
Hallo Walter.
Hallo Martin.
Hallo Martin.
How are you? Wie geht es dir?
Warum lachst du immer, wenn ich darauf etwas sage?
Ich mag die Art, wie du es sagst.
Yes.
Ja.
Ist alles gut?
Don't ask.
Frage nicht.
Okay, dann überspringen wir diesen Teil wieder.
Ja, überspringen wir ihn.
Vor allem, wenn wir in den Spiegel schauen.
Nein.
Lass uns mit einem Gebet beginnen. Wir brauchen es.
Ja, das brauchen wir.
Ja, wir brauchen es definitiv. Unser himmlischer Vater, wir brauchen dich jeden Tag, jede Stunde und jede Minute. Bitte hilf uns durch unser Gespräch hindurch und dass wir einen erleuchteten Verstand durch das bekommen, was wir nach deinem Willen lernen sollen. In Jesu Namen, Amen.
Amen. Martin, wir reden gerade über das Thema Vorbereitung. Vorbereitung auf das, was noch kommt. Wir sahen uns an, was in der Welt geschieht. Wir sahen uns an, in was für einer ernsten Zeit wir leben. Und auch wie nahe die letzten Ereignisse sind. Und die Frage lautet natürlich, wie bereitet man sich vor? Wir sprechen jetzt nicht darüber, Gemüse anzubauen.
Nein.
Oder sicherzustellen, dass man einen Rückzugsort hat oder all diese Dinge. Ich rede über die Vorbereitung auf den Himmel. Das ist doch eine große Aufgabe, nicht wahr?
Ja, das ist es. Denn man fokussiert sich viel auf die Vorbereitung auf die Trübsal.
Ja.
Ja, aber sich auf das, was nach der Trübsal kommt, vorzubereiten, auf die gesegnete Hoffnung,
ja,
das ist eine ganz andere Geschichte.
Sind wir bereit, Mitbewohner ungefallener Wesen zu werden?
Das ist eine schwierige Aufgabe.
Ja, das ist doch eine schwierige Aufgabe. Lass uns also das Thema betrachten, ein Teilhaber der göttlichen Natur zu sein. Es gab zwei Bäume im Garten Eden. Diese beiden sollten den Weg der Menschheit bestimmen. Es gab nur zwei Möglichkeiten. Entweder entschied man sich für den einen oder für den anderen. Es gab keine drei oder noch mehr als drei. Es ist eine Frage von Schwarz oder Weiß.
Ja.
Es gab keine Grautöne. Zwei Charaktere konnten entwickelt werden, entweder einen, der Satan ähnlich war, oder Christus ähnlich. Die Entscheidung lag bei ihnen. Diese zwei Möglichkeiten blieben im Laufe der Geschichte bestehen.
So ist es.
Richtig. Satan verpackte diese zwei Entscheidungen in tausend von Varianten, ja in zehntausende von Varianten. Aber es sind nur zwei Pakete und nicht mehr.
Es ist entweder das eine oder das andere. Nichts dazwischen.
Nichts dazwischen. Und es hat nicht den Anschein, dass Menschen die göttliche Natur annehmen möchten. Sie denken gerne darüber nach. Sie preisen sie sogar gern. Aber sie zu verinnerlichen ist doch eine andere Sache, stimmt's?
Ja, weil es immer damit zu tun hat, etwas loszulassen.
Ja. Unter dem Partaka, also Teilhaber oder Teilnehmer, finden sich sehr viele Verse, die im Deutschen auch mit Gemeinschaft übersetzt werden. Lass uns einige betrachten und schauen, wobei wir Teilnehmer sein können. Dieses Teilnehmen ist ein fester und wesentlicher Bestandteil des Vorgangs, jemand zu sein, der an etwas teilhat. Also nicht nur als Beobachter, sondern als jemand, der wirklich mitmacht. Sahst du einen Dieb, so befreundest du dich mit ihm und mit Ehebrechern hattest du Gemeinschaft. Man kann also Gemeinschaft haben mit Ehebrechern. Und wahrscheinlich hatte jeder Mensch in gewisser Hinsicht zu irgendeinem Zeitpunkt schon Gemeinschaft mit Ehebrechern. Das ist eine Verbindung. Aber ein Teilnehmer zu sein, bedeutet, dass man ihr Handeln genießt. Auch wenn man nicht tatsächlich teilhat, aber wenn man in seinen Gedanken teilhat, sein Denken in dieser Richtung schweifen lässt, dann ist man schon ein Teilhaber geworden, richtig?
Ja.
Jesus sagte das. Man kann auch an der Hoffnung teilhaben.
Ja.
Oder sagt er es nicht aller Dinge um unsertwillen? Denn es ist ja um unsertwillen geschrieben. Denn der da pflügt, der soll auf Hoffnung pflügen. Und der da drischt, der soll auf Hoffnung dreschen. Dass er seine Hoffnung teilhaftig werde. Das spricht hier von einer Ernte. Aber es hat eine noch viel tiefere Bedeutung, eine geistige Bedeutung.
Ja, denn um Teil der Ernte zu sein, muss man eine gewisse Denkweise haben.
Ja, da hast du recht. Man muss eine gewisse Denkweise haben. Oder was ist mit 1. Korinther 9, Vers 23? Dies aber tue ich um des Evangeliums willen, um an ihm teilzuhaben. Er möchte also ein fester Bestandteil des Erlösungsplans werden. Wenn ich mit Danksagung oder aus Gnade teilhabe, warum werde ich gelästert über das, wofür ich Dank sage? Wenn man ein Teilhaber wird, wird man es aus Gnade.
Ja, es ist der einzige Weg, nicht durch irgendetwas, was man selbst tut.
Stimmt, das heißt, dass man ein Teilhaber wird. Aber sogar das ist ein Geschenk. Alles ist doch ein Geschenk, richtig?
Ja.
Schon von Anfang an. 1. Timotheus 5, Vers 22. Die Hände liege niemand schnell auf, mache dich auch nicht fremder, sündenteilhaftig, bewahre dich selbst rein. Lasse dich also auf nichts ein, was sündiger Natur ist. Ansonsten wird man zum Teilhaber.
Ja, die Sache ist doch die. Manchmal setzen wir den Standard dessen herunter, was sündig ist. Also eine kleine Notlüge ist tatsächlich auch eine sehr ernste Sache.
Ja. Man kann tatsächlich für einen guten Zweck eine kleine Notlüge sagen, aber es ist immer noch eine Lüge. Es ist immer noch eine Lüge.
Ja, so ist es. Es ist immer noch eine Lüge.
Ich hatte einmal mit einem solchen Fall zu tun. Da wollte jemand eine kleine Notlüge rechtfertigen. Nun, es war für einen guten Zweck. Doch die Frage ist, ob es moralisch richtig ist.
Das ist ein Problem. Nun sagte Abraham dem Pharao so eine Notlüge?
Es war eine Halbwahrheit.
Ja, aber man kann es rechtfertigen. Wie bei einer kleinen Unwahrheit. Man kann sie fast immer rechtfertigen. Aber ist es richtig?
Okay. Jesus log niemals, richtig?
Nicht einmal.
Nach den neuen Übersetzungen tat er es aber.
Oh.
Ja, er sagte, ich gehe nicht zu diesem Fest hinauf. Aber in den alten Übersetzungen, in der King James, sagt er, wie in der alten Lutherbibel, ich will noch nicht hinaufgehen auf dieses Fest. Es ist also sehr wichtig, wenn man sich die kleinen Details nicht anschaut, wird man annehmen, dass Jesus eine kleine Unwahrheit sagte.
Ja, es ist genauso wie mit dem Vorwurf der Leute, dass er den Sabbat gebrochen habe.
Okay. 2. Timotheus 1, Vers 8. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, auch nicht meinetwegen, da ich sein Gefangener bin, sondern leide mit für das Evangelium in der Kraft Gottes. Martin, das heißt, wenn die Sache nicht so gut läuft, dann sollte man nicht notwendigerweise etwas oder jemanden die Schuld dafür geben. Es ist eben Teil des Pakets.
So ist es.
Wenn man also das Gute will und Teilhaber des Guten sein möchte, bedeutet das, dass man auch bereit sein muss, Teilhaber der Konsequenzen davon zu sein.
Ja, genau.
Des Gegenschlags.
Genau genommen geht das in beide Richtungen. Wenn man Teilhaber der anderen Seite sein möchte, muss man auch bereit sein, die Konsequenzen in Kauf zu nehmen.
Okay, 2. Timotheus 2, Vers 6. Der Ackerbauer, der sich müht, muss als erster an den Früchten Anteil haben. Das ist eine schöne Verheißung. Geschieht es immer so?
Nein.
Nein. Aber so sollte es sein.
Genau. Und das wird für den Himmel verheißen.
Okay, lass uns das auf eine geistige Ebene heben. Wenn man ein Arbeiter in einem anderen Weingarten, in einem geistigen Weingarten ist, dann ist da tatsächlich eine Verheißung, dass man ein Teilnehmer der Früchte sein wird. und zwar als erster Anteil an den Früchten haben wird. Das ist eine ziemlich schöne Verheißung.
Das ist eine wunderschöne Verheißung.
1. Petrus 5, Vers 1. Die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich als Mitältester und Zeuge der Leiden des Christus, aber auch als Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll. Das ist Zuversicht und Vertrauen.
So ist es. Zuerst war es das Leiden. Aber der Lohn, die Herrlichkeit, ist so viel mehr. Man wird ein Teilhaber.
Gut, aber was ist die Herrlichkeit? Wofür steht das in der Bibel?
Nun, für den Charakter.
Ah, Charakter, Martin. Man muss also ein Teilhaber des Charakters werden, der geoffenbart werden soll. Der Himmel hat also eine bestimmte Klangfarbe, einen Charakter. Und dieser Charakter steht im Einklang mit dem Charakter Christi. Wenn man also wissen möchte, wie der Charakter des Himmels sein wird, muss man den Charakter Christi studieren.
Ja.
2. Johannes 1, Vers 11. Denn wer ihn grüßt, macht sich seiner bösen Werke teilhaftig. Wenn man jemandem sagt, ich wünsche dir Gutes, und man weiß, dass er in schlechter Mission unterwegs ist, auch wenn man selbst nicht an dieser schlechten Mission teilhat oder es im Grunde nur sagt, um einen Konflikt zu vermeiden, wird man ein Teilhaber. Martin, muss man da nicht sehr, sehr vorsichtig sein?
So gesehen, ja. Es ist unfassbar, wie vorsichtig wir sein sollten.
Wie vorsichtig waren Adam und Eva?
Sie waren es nicht.
Man muss vorsichtig sein. Sie erwarteten es nicht.
So eine Kleinigkeit. Schau, wieder einmal kommen wir auf die Kleinigkeiten zurück. Sie dachten sich, nein, Gott wird nicht so pingelig sein.
Nein, nein, nichts wird passieren.
Nicht bei so einer Kleinigkeit.
Wow.
Das ist jetzt etwas Beängstigendes. Matthäus 23, Vers 30. Und sagt, hätten wir in den Tagen unserer Väter gelebt, wir hätten uns nicht mit ihnen des Blutes der Propheten schuldig gemacht. Denn Jesus sagte, dass sie sich des Blutes der Propheten schuldig gemacht hatten, obwohl sie doch nach ihnen lebten, stimmt's? Und die Menschen der Gegenwart sagen, wir hätten das nicht gemacht. Wenn sie nachlesen, was dort steht, sagen sie, wir hätten das nicht getan. Aber sie haben schon eine Übertretung begangen, weil sie es in Wirklichkeit getan haben. Dann starb Jesus nicht für sie?
Genau.
Warum musste er für sie sterben?
Wegen der Sünde.
Weil sie alle daran teilhaben. Wir alle sind Teilhaber am Blut der Propheten. Denn die Propheten legten alle Zeugnisse von Christus ab und wir sind verantwortlich für das Blut Christi. Deshalb sind wir für all die Propheten verantwortlich. Ja. Denn sie trugen all die gleichen Botschaften weiter.
Die heute immer noch relevant ist.
Römer 15, Vers 27. Es hat ihnen gefallen und sie sind es ihnen auch schuldig. Denn wenn die Heiden an ihren geistigen Gütern Anteil erhalten haben, so sind sie auch verpflichtet, jenen in den Leiblichen zu dienen. Wir müssen also Teilhaber der geistigen Güter werden, aber wenn wir das tun, müssen wir es auch in den Leiblichen werden. Wir müssen uns auch um sie sorgen.
Ja, ihnen dienen, helfen.
Ja, man muss ihnen dienen. Man kann sie nicht einfach so sein lassen.
Ja, wie wir schon vorher sagten, wenn man jemanden einfach stehen lässt, nun dann...
Dann hat man ein Problem. Sagte Jesus nicht, ich bin bei euch alle Tage?
Ja.
Wurdest du je allein gelassen?
Nein.
Er lässt uns nie allein, stimmt's?
Nie.
Können wir das Gleiche tun?
Wir dürfen nie jemanden allein lassen.
Okay.
Wenn andere an diesem Recht über euch Anteil haben, sollten wir es nicht viel eher haben? Man kann also über jemanden Macht haben. Jemand mag zu dir aufschauen und denken, dass du wunderbar bist. Wenn man in Wahrheit vielleicht gar nicht so wunderbar ist, richtig?
Ja.
Aber wir haben uns dieses Rechtes nicht bedient, sondern wir ertragen alles, damit wir dem Evangelium von Christus kein Hindernis bereiten. Wenn man in Christus ist, ist man Teilhaber seiner Macht. Das ist eine Verantwortung.
Das ist eine große Verantwortung, sie nicht zu missbrauchen.
Okay. 1. Korinther 9, Vers 13. Wisst ihr nicht, dass die, welche die Heiligendienste tun, auch vom Heiligtum essen und dass die, welche am Altar dienen, vom Altar ihren Anteil erhalten? Wenn man also auf die Sache Christi einlässt, ist es allumfassend. Es ist allumfassend. Schließlich ist man so eingebunden, dass man auch zum Teilhaber der Vorteile wird, die damit einhergehen.
Ja.
Nun, Martin, hast du dein Leben verändert? Bist du von einer säkulären Welt zu einer Welt gegangen, in der du völlig abhängig von der Mission, dem Missionszweck bist?
Das mit Sicherheit.
Hm?
Ja, und
war es für dich ein Risiko?
Sicher doch. Es ist ein weltliches Risiko.
Hast du dir Sorgen gemacht?
Ja, ich denke schon. Wir hatten uns ziemlich Gedanken gemacht, aber dann, wenn man anfängt, sich darauf einzulassen, also ich glaube, dass niemand sich keine Gedanken macht, sobald man die Entscheidung trifft, diesen Weg einzuschlagen.
Okay. Was hängt da noch dran? Bei mir war es genauso. Ich arbeitete an der Universität. Ich war Leiter einer Fachrichtung,
ja,
hatte eine Professur und ich stand vor der Wahl, in die Mission zu gehen. Diese Entscheidung ist schon beängstigend. Denn im Grunde wirft man seinen weltlichen Anker davon. Man wird ihn los. Tatsächlich schneidet man ihn ab.
Das ist der beängstigende Teil davon. Da gibt es nichts mehr, worauf man zurückgreifen kann.
Anders gesagt, muss man Glauben haben. Denn sobald du dieses Tau durchschnitten hast, bist du auf dich allein gestellt, Kumpel.
Absolut.
Was beinhaltet das also? Vertrauen und Glauben.
So ist es. Alles.
Auch wenn dieser Glaube jämmerlich ist, sobald man diesen Schritt tut,
wächst er schnell.
Ließ er dich jemals fallen seitdem?
Nicht einmal. Und Fakt ist, man begibt sich doch an die Stelle der Israeliten, bevor sie in den Jordan hineingingen.
Ja.
Es ist das Gleiche. Wahrscheinlich standen sie da, machten sich Gedanken über alles.
Sie wussten dort, dass sie einen Schritt machen und ihren Fuß ins Wasser setzen mussten. Und es würde sich teilen. Beim Roten Meer, da war Gott noch...
Ja, da war er...
noch bereit, ihren Unglauben zu übersehen. Er öffnete das Wasser,
ja,
bevor sie hineingingen, denn sie murrten, schrien und jammerten.
Genau, aber nicht beim Jordan.
Da musste man seinen Fuß ins Wasser setzen. Wenn man Teilhaber am Altar werden möchte, dann muss man am Altar dienen. Ich weiß nicht, Martin, aber ich denke, dass viele Leute in naher Zukunft berufen werden.
Ich denke, dass das schon geschieht.
Ja, um ihre Hand an den Pflug zu legen. 1. Korinther 10, Vers 17. Denn es ist ein Brot, so sind wir, die vielen, ein Leib, denn wir alle haben Teil an dem einen Brot. Seht auf das Israel nach dem Fleisch. Sind nicht die, welche die Schlachtopfer essen, Teilhaber des Altars? Es ist die gleiche Frage. Aber jetzt sagt er tatsächlich, dass wir alle Teilhaber des einen Brot sind. Wir sind alle Teil von Christus.
So ist es. Dem Brot des Lebens.
Ist der Charakter von allen, die Teilhaber dieses Brotes sind, gleich?
Nein.
Regt dich das manchmal auf?
Da arbeiten wir uns durch.
Du arbeitest dran, okay? Aber denk noch einmal darüber nach. Wenn wir eines Tages in den Himmel kommen, aus Gnade, und die gleichen Charaktere vielleicht auch dort sind.
Genau. Sie werden nicht. Also das ist die wundervolle Sache. Wir sind alle Teilhaber an dem einen Brot. Also werden wir alle eines Sinnes sein, aber nicht notwendigerweise eine Persönlichkeit haben.
Okay. Wir wissen nicht, wo jemand auf seiner geistigen Reise steht. Also müssen wir geduldig sein. Wir müssen langmütig sein. Wir müssen all diese Charakterzüge entwickeln. Damit wir, wie die Bibel sagt, Teilhaber am Tisch des Herrn sein können. Ihr könnt nicht den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der Dämonen. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilhaben und am Tisch der Dämonen. Welche Art von geistiger Nahrung nimmt man zu sich? Man kann nicht an beiden teilhaben.
Oh, das betrifft sogar das, was man sich anhört, was man sich ansieht.
Martin, ich traf schon Leute, die sagen, Ich werde an dieser Speise teilhaben und die Kerne ausspucken.
Ja, das habe ich gehört.
Du hast das auch gehört? Mit anderen Worten, ich werde das behalten, was gut ist, und das ausspucken, was nicht akzeptabel ist.
Schau, das Problem ist also, dass sie diesen Bibelvers nehmen und ihn verdrehen. Denn wo Jesus uns sagt, die Geister zu prüfen und das Gute zu behalten, bedeutet das ja nicht, alles zu probieren, was es da draußen so gibt, wie etwa Alkohol, Drogen, Zigaretten.
Und schauen, was dabei gut ist. Darin ist nichts Gutes.
Nein.
Und an einem falschen Propheten oder einer falschen Prophezeiung, nun, der Teufel lässt ja gern die Lüge auf dem Rücken der Wahrheit reiten.
Natürlich.
Kann man die Wahrheit behalten und die Kerne ausspucken? Oder ist es nicht besser, sich gleich von Anfang an die Wahrheit zu halten?
So ist es. Also wenn man Bücher hat, wie in der Folge, die wir über die Bücher der Apokryphen gemacht hatten, da zeigten wir, wie viele Kerne diese Bücher enthalten. Warum sollte man dorthin laufen und das durcharbeiten?
Ja, das muss man nicht, wenn man das Echte hat, richtig?
Ich frage immer, wenn du glaubst, dass wir den Geist der Weissagung haben, der von Gott gegeben wurde, da hat man gute 100.000 Seiten zu lesen. Wenn du einmal die alle durch hast, dann kannst du anfangen, etwas anderes zu lesen.
Okay, alles klar, aber manchmal kann man es nicht verhindern, dass einem Zeug unter die Hände kommt. Und dann muss man Urteilsvermögen walten lassen.
Sicher doch.
Aber man sollte sich doch nicht von Anfang an Gefahren aufsetzen.
Ja.
Gut, die Bibel sagt, wenn man Anteil an der Hoffnung haben möchte, dann muss man am Leiden Anteil haben. Wir haben das schon besprochen. Und ein Teilhaber zu sein, bedeutet mehr als nur ein Beobachter zu sein. Dass nämlich die Heiden Miterben und mit zum Leib gehörige und Mitteilhaber seiner Verheißung sind in Christus durch das Evangelium. Wunderbar, dass man Teilhaber der Verheißung sein kann. Nun, dieses Versprechen wurde Abraham gegeben, nicht wahr?
Ja, das ist wahr. Ja, jeder, der in Christus ist, ist Abrahams Same.
Richtig. Kannst du dir vorstellen, Martin, dass dieser Vers in Epheser 3 einige der Israeliten irritiert haben könnte?
Ja, sicher, definitiv. Denn sie waren die Auserwählten.
Sie waren die Auserwählten. Und jetzt sagt er ihnen, nein, nein, die Heiden sind jetzt in Christus auch Teilhaber seiner Verheißung. Und es gibt heute immer noch Menschen, die sagen, dass bestimmte Leute ausgeschlossen sind. Müssen wir also eine Geisteshaltung der Inklusivität entwickeln, wenn wir in den Himmel kommen wollen? Man kann da keine Vorurteile, welcher Art auch immer, haben.
Nein.
Gegen eine Rasse oder voreingenommen gegen dieses oder jenes. Wir müssen akzeptieren, dass alle gesündigt haben und des Ruhmes mangeln.
So ist es. Also in Christus sind alle Brüder und Schwestern.
Ja, alle sind Geschwister, aber nur in Christus.
So ist es. Das ist der Haken.
Hier ist noch ein Vers. Wir müssen nicht alles lesen. Man kann Teilhaber der Gnade sein. Man kann der Wohltat teilhaftig sein. Man kann Anteil an Fleisch und Blut haben. Das ist ein interessanter Vers. Hebräer 2, Vers 14. Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise daran Anteil gehabt, um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel. Also Christus identifizierte sich hundertprozentig mit der Menschheit,
ja,
indem er hundertprozentig Mensch wurde.
Fleisch und Blut.
Ja, Fleisch und Blut. Und in diesem Sinne wurden wir zu Christus Geschwistern.
Wie wunderschön.
Das ist doch eine Verheißung, nicht wahr?
Ja.
Nun lassen wir es mit Hebräer etwas komplizierter werden. Kapitel 3, Vers 1. Daher, ihr heiligen Brüder, die ihr Anteil habt an der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und Hohepriester unseres Bekenntnisses, Christus Jesus. Wir sind Teilhaber der himmlischen Berufung. Das ist ein sehr hoher Standard,
ja,
den man erreichen muss. Man wird Christus teilhaftig. Aber man wird auch des Heiligen Geistes teilhaftig. Das heißt also, dass man in Übereinstimmung mit himmlischem Denken kommen muss.
Vollständig.
Vollständig.
Denn wir gehen ja zu diesem himmlischen Denken.
Nun steht dieses himmlische Denken im Einklang mit deiner Natur?
Nein, sie ist das genaue Gegenteil davon.
Nun, wenn man zu Hebräer Kapitel 6 ab Vers 4 kommt, wo es davon spricht, dass man Anteil am Heiligen Geist bekommen hat. Doch wenn man dem den Rücken kehrt, dann kreuzigt man tatsächlich Christus aufs Neue. Anteil am Heiligen Geist zu haben, muss bedeuten, so von der Wahrheit überzeugt zu sein, dass wenn man sich danach wieder ablehnt, man Christus tatsächlich erneut kreuzigt. Doch das Fazit ist, dass man des Heiligen Geistes teilhaftig werden muss.
Okay, es gibt viele Menschen, die von dem Vers sehr geängstigt werden, wo über die Sünde gegen den Heiligen Geist gesprochen wird. Vielleicht kannst du ganz kurz erklären, was diese Sünde gegen den Heiligen Geist bedeutet.
Nun, Martin, die Sünde gegen den Heiligen Geist ist, wenn man sagt, dass das, was von Gott ist, vom Teufel ist. Das ist die Sünde gegen den Heiligen Geist. Jesus sagt, dass die Sünden gegen ihn vergeben werden. Das heißt, wenn man sagt, ich weiß, dass es die Wahrheit ist, aber ich will es nicht tun, dann kann das vergeben werden. Oder die Sünde das, was einem gesagt ist, nichts zu tun. Aber zu wissen, dass es falsch ist, das ist nicht die Sünde gegen den Heiligen Geist. Denn der Heilige Geist sagt einem ja immer noch, dass es falsch ist.
Das ist der Hauptpunkt dabei.
Aber wenn der Heilige Geist einem nicht sagt, dass es falsch ist und man tatsächlich denkt, dass es richtig ist, und man von dem, was richtig ist, denkt, dass es vom Teufel ist,
dann
hat man diese Sünde begangen.
Es ist also wichtig, dass die Leute wissen, wenn man einmal gefallen ist und um Vergebung bittet, ist das nicht die Sünde gegen den Heiligen Geist.
Das ist nicht die Sünde gegen den Heiligen Geist. Ganz egal, wie schlimm dieser Vorgang war. Aber man muss des Heiligen Geistes teilhaftig werden. Das heißt, man muss die Denkweise empfangen. Und dann hat man die gute Nachricht, wenn man diese Denkweise erhält. Und der einzige Weg, wie man sie erhält, ist durch Züchtigung. Weil die alte Natur aus einem herausgeklopft werden muss. Wenn man also diese Züchtigung nicht hat, wird man zu einem Bastard.
Und nicht zu Söhnen.
Wenn man es haben möchte, muss man auch an der Züchtigung teilhaben. Das heißt, nimm es wie ein Mann an.
Ja.
Und hör auf zu winseln. Das ist jetzt ein sehr schwerer Vers. Wir müssen seiner Heiligkeit teilhaftig werden.
Ja, das steht vorne an.
Heiligkeit. Was ist Heiligkeit, Martin? Hast du für mich eine Definition von Heiligkeit?
Es gibt nur einen, der heilig ist, nämlich Gott.
Das ist Gott. Und der Einzige, der Gott für uns sichtbar gemacht hat, war Jesus.
Jesus.
Also das heißt doch, wenn man heilig sein möchte, muss man Christus nachahmen.
Das ist der einzige Weg. Nichts auf der Welt ist heilig.
Okay.
Es muss Jesus sein.
Heilig zu sein bedeutet also, im Einklang mit Christus zu sein.
Mhm.
Es bedeutet auch noch, es gibt eine Definition, die mir ziemlich gut gefällt. Es bedeutet auch noch, dass man mit Gott übereinstimmen muss.
Ja.
Wie wird man zu jemandem, der Gott zustimmt? Das heißt, dass man sich durch diese Bibel durchgearbeitet haben muss. Und sogar die schwierigen Verse.
Ah, ja.
Man muss gründlich darüber gegrübelt haben und sich überlegen, warum handelte Gott so? Und wenn man es durchgedacht hat, erkennt man, es gab keinen anderen Weg. Nehmen wir die Zerstörung von Sodom und Gomorra. Glaubst du, dass es viele Menschen gibt, denen die Zerstörung von Sodom und Gomorra nicht gefiel?
Mit Sicherheit.
Wie viele Israeliten missfiel die Vernichtung von Korah und seinen Anhängern?
Ganz viele.
Murrten sie nicht und gaben sie nicht am nächsten Tag Mose die Schuld dafür?
Ja.
Gottes Wege sind also nicht immer leicht zu verstehen. Und man muss den Charakter Gottes verstehen. Wird er heutzutage missverstanden?
Oh, definitiv ja.
Jeder missversteht ihn, stimmt's? Warum lässt Gott das zu? Nun, eine Versicherungsgesellschaft sagt einem, wenn das eigene Haus überschwemmt wird, das ist ein Akt Gottes oder höherer Gewalt.
Armer Gott.
Wer sagt denn, dass es ein Akt Gottes und nicht ein Akt des Teufels war?
Genau. Wer sorgte für die Zerstörung in Hiobs Tagen? Das war nicht Gott, er erlaubte es.
Ja, er ließ es zu. wofür man ihm die Schuld geben kann, denn er hätte es doch verhindern können.
Das hört man genauso.
Das hört man ebenso. Das ist also eine sehr knifflige Sache. Man muss Teilhaber der Heiligkeit sein. Jetzt ist es nicht genug, jemandem zuzustimmen,
nein,
sondern man muss es tatsächlich tun. Okay, ich stimme zu, dieses und jenes zu essen. Ist schlecht für mich. Ich weiß das, aber ich mache es trotzdem.
Ja, ja. Zustimmung ist nicht
genug.
Da macht man nichts dafür.
Wenn man also der göttlichen Natur teilhaftig sein möchte,
ja,
dann ist Zustimmung ein Muss. Aber es zu tun,
daran festzuhalten und es zu tun,
ist genauso entscheidend. Martin, werden wir Teilhaber am Leiden Christi, wenn man diese Wahrheit annimmt?
Das ist eine Verheißung,
durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttliche Natur teilhaftig werdet. Genau darüber werden wir sprechen, der göttlichen Natur teilhaftig zu werden. Nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. Und das ist der Zustand, den wir erreichen müssen, bevor wir in den Himmel kommen können.
Es ist eine große Aufgabe, aber es ist notwendig und es ist der einzige Weg.
Und wir dürfen der Sünden Babylons nicht teilhaftig werden. Das heißt, dass man richtige Entscheidungen aufgrund der Bibel treffen muss, richtig? Es gibt also nur zwei Möglichkeiten, Teilhaber der göttlichen Natur oder ihrer, also Babylons Sünden, teilhaftig werden. Sünden sind Übertretungen des Gesetzes. Das ist die Wahl, vor der wir gestellt werden. Ich bin mir sicher, dass viele die Wahl treffen möchten, die zum Himmel führt. Aber das beinhaltet, dass man der göttlichen Natur teilhaftig werden muss.
Und das erfordert einige...
Das erfordert einige Anstrengungen, oder? Wenn wir jetzt wirklich dem Ende sehr nahe sind, und ich glaube, dass wir das sind...
Ich auch.
Die Geschichte geht dem Ende zu. Wenn der Ruf erschallt, der Bräutigam kommt. Und die Jungfrauen erwachen, hat die Hälfte von ihnen kein Öl, richtig?
Ja.
Und kamen sie hinein?
Nein.
Nein, sie rannten, um Öl zu bekommen.
Ja.
Aber als sie schließlich zurückkamen, war die Tür verschlossen.
Verschlossen.
Martin, ist es dann nicht notwendig, dass wir, bevor das stattfindet, der göttlichen Natur teilhaftig werden?
Unbedingt.
Nach dem Fall des Menschen erklärte Satan, es habe sich erwiesen, dass die Menschen unfähig seien, das Gesetz Gottes zu halten. Er suchte das ganze Universum mit dieser Auffassung zu beeinflussen. Es schien, als sagte er die Wahrheit, aber Christus kam, um den Betrügern zu entlarven. Die Majestät des Himmels nahm sich der Sache des Menschen an, mit Hilfe derselben Möglichkeit, die jedem Menschen zur Verfügung stehen, widerstand sie den Versuchungen Satans, wie jeder Mensch ihnen widerstehen muss. Dies war der einzige Weg, um gefallene Menschen zu Teilhabern der göttlichen Natur werden zu lassen. Wir können also nur durch das Kommen Christi Teilhaber der göttlichen Natur werden. Denn der, der völlig Mensch war, war auch völlig Gott.
Ja. Nur so ging es. Er musste kommen, ansonsten wäre die Menschheit verloren gewesen.
Und herrscht in der Welt dagegen Krieg?
Ja.
Ja, die meisten Religionen verleugnen doch die Göttlichkeit Christi, stimmt's? Indem er die menschliche Natur annahm, wurde Christus befähigt, die Sorgen, Nöte und Versuchungen zu verstehen, die den Menschen bedrängen. Engel, die nicht mit der Sünde vertraut waren, konnten die besonderen Nöte des Menschen nicht wirklich nachfühlen. Christus war bereit, die menschliche Natur anzunehmen und wurde in allem versucht, wie wir, um all jenen Beistand leisten zu können, die versucht würden. Indem er Mensch wurde, machte Christus die Sache jedes Menschen zu seiner eigenen Angelegenheit. Er wurde zum Haupt der Menschheit. Zugleich ein göttliches und menschliches Wesen, konnte er mit seiner Menschlichkeit die gesamte Menschheit umfangen, während er dank seiner Göttlichkeit Anspruch auf den Thron des Ewigen erheben konnte. Wenn man das ein wenig studiert, erkennt man, dass der einzige Weg, um der göttlichen Natur teilhaftig zu werden, darin besteht, dass man sein absolutes Vertrauen darauf, dass man das erreicht, auf Christus setzt.
Genau.
Denn man kann das ohne ihn nicht tun.
Nein.
In einem gewissen Sinn hatte Satan recht, dass der Mensch das Gesetz nicht halten kann. Aber er lag falsch in der Hinsicht, dass, wenn man mit Gott verbunden ist, man das Gesetz sehr wohl halten kann.
Da lag er falsch.
Die Verbindung wurde getrennt, als Adam und Eva sündigten.
So ist es.
Aber durch eine Verheißung kamen sie wieder zurück und dann wurde sie tatsächlich wiedergebracht, als Christus auf diese Welt kam. In Wirklichkeit lügt Satan einen also an.
Stimmt.
Warum möchte oder kann er das Gesetz nicht halten? Weil er keine Verbindung hat.
Nein, er hat diese Verbindung nicht. Er hat nicht den, der mit seinem Arm den Unendlichen ergreifen kann.
Gut, wenn man jetzt sagt, ich möchte diese Verbindung, dann muss man die Türe dafür öffnen.
Ja.
Aber damit er hineinkommen kann, muss der Müll raus. Okay. Soweit es uns an Vollkommenheit des Charakters mangelt, soweit scheitern wir daran, das zu erlangen, was Gott für uns durch Jesus Christus bereitgestellt hat. Wenn wir die Vorsorge seiner Gnade nicht ergreifen, werden wir eine minderwertige Erfahrung haben, die von unserem eigenen, impulsiven und verständlichen Temperament beherrscht wird. Wir können Gott nicht durch unsere eigenen Anstrengungen verherrlichen. Wir müssen Teilhaber der göttlichen Natur werden, indem wir so in ihm bleiben, wie die Reben am Weinstock bleiben. Also Martin, wie macht man das? Die Antwort befindet sich schon da.
So ist es. Der einzige Weg besteht darin, sich an Christus zu klammern. Man muss sich mit ihm einfügen lassen.
Und wenn man das macht, muss man das Ich aufgeben.
Ja.
Wie oft muss man das Ich totschlagen?
Jeden, nun andauernd, jeden Tag.
Ständig.
Die ganze Zeit.
Solange wir eine gefallene Natur haben, werden wir einen Kampf haben.
Und je näher man zu Christus kommt, umso härter wird das Niederknüppeln, denn es wird schwer sein.
Denn je näher man zu Christus kommt, umso sündiger kommt man sich selber vor.
Die ganze Zeit.
Hier eine weitere Frage. Wie steht es ohne die göttliche Natur? Alles, was zu Gott zur Rettung der Menschen tun konnte, hat er getan. Mit einem einzigen großzügigen Geschenk hat er die Schatzkammer des Himmels geleert. Er lädt die Menschen ein, er fleht sie an und fordert sie mit Nachdruck auf. Aber er wird sie nicht zwingen, zu ihm zu kommen. Er zwingt nie jemanden, richtig?
Ja, es ist eine Einladung. Zwingst du jemanden zu einer Einladung zu kommen?
Ich wünschte, ich könnte das. Er wartet auf ihre Kooperation, auf die Zustimmung des Willens, damit er die Reichtümer seiner Gnade über den Sündern ausschütten kann, die er vor der Grundlegung der Welt für ihn vorgesehen hatte. Der Mensch baute sich nicht selber zu einer Wohnstätte des Heiligen Geistes. Wenn es keine Zusammenarbeit des menschlichen Willens mit dem Willen Gottes gibt, kann der Herr nichts für ihn tun. Siehst du, wie wichtig es ist, Gott zuzustimmen?
Aber gewiss doch.
Obwohl der Herr der große Meister und Vorarbeiter ist, muss doch der Mensch seinen Teil zur göttlichen Arbeiter beitragen, oder das himmlische Gebäude kann nicht fertiggestellt werden. Alle Macht ist von Gott, doch ruht alle Verantwortung auf dem menschlichen Arbeiter, denn Gott kann ohne die Zusammenarbeit des Menschen nichts tun. Es ist nicht Gottes Absicht, die menschliche Kraft zu lähmen. Vielmehr möchte er den Menschen durch die Zusammenarbeit mit ihm zu einem noch wirkungsvolleren Werkzeug in seiner Hand machen. Nun, das Entscheidende ist Folgendes. Wenn ich möchte, dass das funktioniert, muss mein Wille in Übereinstimmung mit Gottes Willen sein.
Ja. Wenn man sagt, du hast das Feuer erwähnt und mir kamen dazu ein paar Gedanken, wir müssen Gott zustimmen. Du hattest aber auch vorher schon erwähnt, dass es nicht genügt zu sagen, ja, ich stimme dem zu, aber nichts tut, was in Übereinstimmung wäre.
Ja, du hast recht. Wenn man sich diese Frage vom Standpunkt aus betrachtet, dass man Teilhaber der göttlichen Natur werden möchte, muss man intellektuell entscheiden, dass Gottes Weg der bessere Weg ist. Die eigene Natur wird dagegen rebellieren. Sagen wir, Gottes Weg, nehmen wir das Beispiel, das jeden irritiert. Wenn ihr so esst, dann werdet ihr gesund sein. Und so weiter und so fort. Geht zurück zur Ernährung von Eden. Wird dann die eigene Natur dagegen rebellieren?
Sofort.
Sofort. Also muss man intellektuell zu sich selbst sagen, ich bin überzeugt, dass Gottes Weg der bessere ist. Dann muss ich mir selbst die Frage stellen, wenn ich so sehr zu diesem anderen Weg neige, weil es mir schmeckt, bedeutet das, dass Gott mir Freude vorenthalten möchte?
Die Frage muss man sich stellen, auf der Stelle.
Ist Gott also ein Tyrann, der mir das dadurch wegnehmen möchte, oder wurde mein Geschmacksempfinden so pervertiert, dass ich das nicht schätze, was von sanfterer und milderer Natur ist?
Ja, genau das ist doch passiert.
Was wäre dann der nächste Schritt? Man muss sich selbst sagen, wenn man vom Verstand her weiß, dass Gott recht hat, dann muss man kooperieren.
Genau das ist es. Zustimmung braucht also Kooperation.
Alles klar, dann muss man Gott sagen, okay, ich möchte kooperieren. Hilf mir.
Oh ja, denn sofort wird der Teufel sagen, das kannst du nicht tun.
Nein, und warum solltest du das tun? Denn Gott enthält dir etwas.
Ja.
Also sagt man, nun gut, das ist schlecht für mich, das werde ich wegnehmen. Dann nimmt man es weg und trifft eine intellektuelle Entscheidung. Das bedeutet nicht, dass man da gleich vor Freude herumhüpft.
Nein.
Aber wenn man sich an das Neue gewöhnt und man Anteil an diesem Weg bekommen hat, wird einem im Laufe der Zeit, wenn man auf den alten Weg zurückblickt, wie fühlt man sich über diesen alten Weg?
Ich blicke zurück und bin tatsächlich angewidert.
Entsetzt.
Entsetzt.
Entsetzt, stimmt's? Aber es ist ein Prozess und der ist nicht leicht.
Nein, denn als man sich dort befand, konnte man nicht. Man machte sich über das lustig, wo man jetzt steht.
Ja, richtig. Sobald man das erreicht hat und ein Teilhaber wurde und Dinge so sieht, wie Gott sie sieht und man es tatsächlich genießt, denkt man, wow, das ist so eine wunderbare Verbesserung in meinem Leben. Ist man dann eigentlich heilig?
Nein, überhaupt nicht.
Wie viele andere Bereiche gibt es, wo das Gleiche zutrifft?
Andauernd.
Bei allem, richtig?
Ja.
Das eigene Temperament, die Veranlagung, wie man spricht und denkt.
Alles. Aber ich muss auch sagen, wenn man zustimmt und anfängt, mit Gott zu kooperieren, werden einige dieser Dinge besser. Es ist eine ständige Verbesserung.
Ja. Nun, wir sprechen jetzt über die Endzeit. Wir sprechen über die Vorbereitung, in den Himmel zu gehen. Sagen wir einmal, wenn wir uns diesen Vorgang ansehen und wenn wir uns selbst betrachten, sehen wir, wie sehr es uns mangelt. Es gibt einige Dinge, da haben wir tatsächlich die göttliche Natur angenommen und viele, wo wir sie zurückgewiesen haben. Was müssen wir also in der Zeit, in der wir leben, tun? Wir müssen einen Blick nach innen tun. Eine Selbstprüfung. Und wir müssen wie David sagen, erforsche mein Herz.
Ja.
Sieh, ob da irgendetwas Böses in mir ist.
Sage es mir.
Und dann wasche mich. Sage es mir. Wasche mich. Und um gewaschen zu werden, muss ich tatsächlich zur Autowäsche gehen.
Ja.
Ich muss es ihm erlauben, mich zu reinigen. Das bedeutet, dass ich ihm erlauben muss, das Alte wegzunehmen. Das sollte jeder von uns in unserer gegenwärtigen Zeit tun. Obwohl der Mensch schwach, unrecht handelnd, hinfällig, sündig und unvollkommen ist, bietet der Herr ihm das Vorrecht der Zusammenarbeit mit ihm an. Ist das die Lösung?
Das ist die einzige Lösung.
Gut, Martin. Was sind wir?
Schwach.
Wir sind schwach.
Ja.
Handeln wir unrecht?
Oh ja.
Sind wir gebrechlich? Sind wir sündig? Sind wir unvollkommen? Alles trifft zu, nicht wahr? Wenn man das Zutreffende ankreuzen müsste, dann müsste man das Kästchen alles, oben genannte, hinzufügen, richtig?
Ja.
Indem er an Jesus, seinen persönlichen Erlöser, glaubt und seine Gerechtigkeit im Glauben annimmt, wird der Sünder ein Teilhaber an der göttlichen Natur und entflieht dem Verderben, das in der Welt durch die Lust herrscht. Martin, es gibt Menschen, die glauben, dass das keiner Veränderung bedarf.
Nein.
Man legt einfach andere Kleidung an und dann zieht man los.
Schau, da liegt mein Problem. Sobald man Gott zustimmt, muss man durch Jesus ein Partner, ein Mitarbeiter von ihm werden. Ansonsten bleibt man da stecken, wo man sich befindet.
Okay, das Kleid ist nicht dazu da, um die Unzugänglichkeiten zu vertuschen.
Nein.
Man muss zu einem Täter werden, um sich für das Gewand zu qualifizieren.
Ja.
Okay.
Durch den innewohnenden Heiligen Geist wird der Christ befähigt, der Versuchung zu widerstehen und Gerechtigkeit zu üben. Ohne die göttliche Natur, ohne den Einfluss des Heiligen Geistes kann der Mensch seine eigene Erlösung nicht erwirken. Das ist so wichtig. Unsere Rettung geschieht durch Glauben und durch Glauben allein. Aber er zeigt sich im Tun.
Ja.
Und wenn man nichts tut, dann muss man Gott bitten, einen zu befähigen, zu handeln. Ansonsten weist man das Gewand zurück.
Das ist ernst. Man muss um Hilfe bitten.
Kann man sich ein zusammengestückeltes Gewand machen?
Nein.
So ein bisschen Christus und ein bisschen von einem selbst?
Nein. Christus trug ein Gewand ohne Nähte.
Denn du sagtest, dass man das Gewand nicht zusammenstückeln kann.
Nein.
Denn das Neue lässt das Alte schrumpfen oder was auch immer. Christus sagte, ohne mich könnt ihr nichts tun. Die gefallene Menschheit konnte nur das Verdienst dessen, der Gott gleich war, wiederhergestellt werden. Obwohl er so hoch erhöht war, willigte Christus ein, die menschliche Natur auf sich zu nehmen, damit er für den Menschen wirken und Gott mit seinem treulosen Geschöpf versöhnen konnte. Christus macht sein Verdienst für uns geltend. Nun gibt es Menschen, und der Teufel sagt auch, das kann man nicht. Aber hier heißt es tatsächlich, dass man es muss. Als Jesus zu der Frau, die beim Ehebruch ertappt wurde, sagte, geh und sündige nicht mehr, sagte ihr da etwas Unmögliches?
Nein. Nein.
Was hätte es denn gebracht, ihr das zu sagen? Gehe und sündige nicht mehr.
Gar keinen Sinn.
Erinnerst du dich an das Beispiel vom Alkoholiker?
Ja.
Man ist Alkoholiker, aber man trifft in seinem Verstand die Entscheidung, ich werde dem Alkohol fernbleiben.
So ist es.
Man ist immer noch Alkoholiker, aber man trinkt nicht mehr.
Nein.
Wenn man das hinsichtlich der Sünde tut, wer gibt einem dann die Stärke, das tatsächlich zu tun?
Der Heilige Geist.
Ja, das macht der Heilige Geist.
Ja.
In gewisser Weise hilft der Heilige Geist dem Alkoholiker ebenso.
Sicher doch.
Denn ohne den Impuls des Heiligen Geistes möchte er es nicht einmal aufgeben.
Nein.
Okay.
Also immer, wenn man noch ein Schuldbewusstsein hat, weiß man, dass der Heilige Geist am Wirken ist.
Okay. An unserer Stelle und als unser Unterpfand unternahm er den Kampf gegen die Mächte der Finsternis für uns und hielt dem Seelenfeind stand, wobei er uns den Kelch des Heils darbietet. Das heißt also, wer befähigt uns, in diesem Kampf Nein zu sagen?
Nur der Heilige Geist.
Wenn man versucht wird, was macht man dann?
Man bittet um Hilfe.
Man läuft zu Christus, oder?
Ja.
Tatsächlich werden wir ermahnt zu singen.
Ja.
Singe ein geistliches Lied.
So ist es.
Dem Teufel gefallen diese Lieder nicht.
Nein.
Der Fürst des Lebens willigt ein, Beleidigung und Spott, Schmerz und Tod zu ertragen. Am Kreuz von Golgatha bezahlte er den Preis der Erlösung für eine verlorene Welt. Er liebt diese Welt, das eine verlorene Schaf, das er es zur Herde zurückbringen würde. Das Kreuz von Golgatha spricht von der unfassbaren Liebe Gottes für den Sünder. Er schätzt ihn zu einem unendlichen Preis wert, wobei er seinen eingeborenen Sohn gibt, sodass jeder, ich liebe dieses Wort, jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wenn man das begreift, folgt der Rest auch. Wenn es der Liebe Gottes misslingt, im Herzen des Menschen eine Antwort hervorzurufen, wenn es ihr nicht gelingt, die Seele zu erweichen und zu bändigen, sind wir gänzlich verloren.
We are utterly lost.
Es gibt keine Kraft als Reserve. Der Himmel kann nichts weiteres tun.
Die Seele zu bezwingen, heißt, sich von Gott wirklich helfen zu lassen. Und eben nicht zu sagen, ich bin ja nur ein Mensch und Gott kennt mein Herz.
Und deshalb kann ich so weitermachen, wie ich es zuvor getan habe.
Genau.
Das ist wirklich ein Appell zu einer gründlichen Selbstprüfung. Wobei man Gott bittet, für uns das zu tun, was wir für uns nicht tun können. Und dann, Martin, auch nicht vergessen, dass er es für uns getan hat, damit wir nicht eingebildet werden und sagen, wie großartig bin ich doch.
Schau, der Teufel hat viel Munition.
Er trickst einen immer aus.
Denn jetzt hat man wirklich gut gehandelt, aber dann geht das Lob auf die eigene Kappe anstatt zu Christus.
Wenn man den Ruhm für sich selbst nimmt, das passierte Salomo. Erst sagte Salomo, ich bin jung, ich weiß nicht, wie ich ein- und ausgehen soll. Und später gewann er Vertrauen in sich selbst. Das führte zu seinem Fall. Wie weit fiel er denn? Ganz tief.
Er schafft es gerade noch.
Ja, er schafft es gerade noch. Habt ihr versagt, auf das Flehen des Geistes zu antworten? Dann verschanzt euer Herz nicht länger hinter Härte. Öffnet die Herzenstür, um Christus, das beste Geschenk des Himmels, zu empfangen. Lasst es nicht zu, dass grausamer Unglaube euch beeinflusst, den vom Himmel gesandten Gast abzulehnen. Lasst Christus nicht über euch sagen, und ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt. Bittend folgt er dem Sünder mit flehender Liebe, kehrt um, warum wollt ihr sterben? O Haus Israel, das ist die Quintessenz. Und auch wir sollten uns an diesem Tag und in unserer Zeit hier befinden. Nun gut, es gibt eine Theorie und eine praktische Anwendung. Wir müssen uns doch die praktische Anwendung betrachten, richtig? Nun, wir müssen nicht alles lesen, Martin, aber wir müssen eine bestimmte Botschaft heraushören. Was für eine gesegnete Erfahrung ist es doch, die wir machen dürfen. Das alte Wesen muss ausgetrieben werden, und wenn dieses Werk ausgeführt ist, werden sich wahre geistliche Gaben in uns offenbaren. Wir müssen aufblicken und leben. Der immer düstere Einfluss des Heiligen Geistes ist das Geheimnis eines Lebens in Christus. Unter seiner Macht empfangen wir ständig und geben ständig weiter. Martin, wenn man nicht weitergibt, dann kann man nicht empfangen.
Nein, wenn man alles erhalten hat und nichts zurückgibt oder versucht, es jemand anderen weiterzusagen, was ist es dann wert?
Richtig. Wird man oft getadelt, wenn man weitergibt?
Wahrscheinlich die meiste Zeit.
Das gehört also einfach dazu.
Ja, das sind die Leiden, von denen wir vorher gelesen hatten.
Man kann bitter oder besser werden. Man muss sich zwischen den beiden entscheiden. Unter seiner Macht empfangen wir ständig und geben ständig weiter. Das ist sehr wichtig. Wir haben ein großes Werk für den Meister zu tun, doch wenn wir uns in unsere Hand halten und dem Herrn nicht bedingungslos vertrauen, sodass wir erkennen, dass wir von seiner Macht gehalten werden, werden wir eine Arbeit vorfinden, die uns nur sehr wenig himmlische Freude bringt. Man muss also teilhaben am Werk, man muss teilhaben am Leiden und man muss teilhaben an seiner Natur. Überspringen wir ein paar Zeilen. Der Herr sagte zu Abraham, als dieser 99 Jahre alt war, ich bin Gott, der Allmächtige. Wandle vor mir und sei untadelig. Erschreckt dich das?
Oh ja.
Unser Werk soll damit im Einklang stehen. Wenn wir also untadelig sein wollen, dann müssen wir Gott fragen, wie man das erreicht. Martin, glücklicherweise steht da im Hinblick auf das untadelig oder vollkommen sein, unsere Rechtfertigung geschieht im Glauben. An einen auferstandenen, in den Himmel aufgestiegenen Erlöser, der vollends mächtig ist, dieses Werk in einem Augenblick zu tun.
So ist es.
Aber Heiligung ist ein lebenslanges Werk.
Immer noch durch das innere Wirken des Heiligen Geistes.
Ja. Heute Morgen trachten wir weiter eifrig danach, den Herrn zu erkennen, damit wir wissen dürfen, dass er so gewiss hervorbricht wie die Morgenröte. Das ist das Empfangen des Heiligen Geistes, Gott und Jesus Christus zu erkennen, den er gesandt hat. Es ist sehr wichtig, dass wir Gott kennen.
Ja.
Ich arbeite gerade an einer Predigt, was es wirklich bedeutet, Gott zu kennen. Wenn man Gott kennt, wenn man ihn wirklich kennt, dann möchte man ihn nachahmen.
Und ja.
Wenn man ihm wirklich nachahmen möchte, wird man die Werke tun. Aber nicht man selbst wird die Werke tun, sondern er wird diese Werke tun, weil wir eine gefallene Natur haben. Und aus unserer Natur heraus werden wir es nicht tun, weil wir ja selbstsüchtig sind. Und er war zu 100% selbstlos. Also Martin, wie ersetzt man Selbstsucht durch 100%iger Selbstlosigkeit? Das kann man nicht.
Man muss es loslassen.
Gott muss es für uns tun.
Ja.
Das heißt also, dass wir das Bild Christi widerspiegeln müssen. Dann werden wir einander so lieben, wie er uns geliebt hat. Alles, was wir tun können, ist sein Bild wiederzuspiegeln. Tatsächlich wirkt doch er in uns.
Weißt du, die Sache ist doch die, wir können das alles sagen, aber wie tut man es? Wie weiß man, was Christus möchte und wie sein Bild aussieht, wenn man das Wort nicht studiert? Denn wenn man das Wort nicht studiert, wird man nicht wissen, wie sein Charakter aussieht.
Stimmt, du hast recht, Martin. Und wenn wir Christus ähnlich sind, dann werden wir nicht lieben, wie wir unseren Nächsten lieben, sondern wie Christus uns geliebt hat.
Also nicht so, wie wir unseren Nächsten lieben, sondern so, wie er unseren Nächsten liebt.
Liebst du deinen Nächsten immer?
Nein, nun...
Man sollte es.
Ja, man sollte es. Aber Dinge passieren. Man kann ja auch fragen, liebst du deinen Bruder immer? Die Geschwister, alle.
Du hast einige Brüder.
Ja.
Sind sie immer sehr freundlich zu dir?
Nein, aber man liebt sie immer noch. Man sollte das jedem gegenüber tun.
Du liebst sie immer noch. Das ist wie die Geschichte mit Petrus, als er fiel und Jesus ihn dreimal fragte, liebst du mich?
Oh ja.
Das ist so eine wunderbare Geschichte, denn Petrus gab zu, dass er nicht fähig war zur Agape-Liebe. Agape-Liebe. Er konnte sie nicht meistern. Und Jesus fragte ihn, liebst du mich mit Agape? Liebst du mich mit Agape? Aber dann kam er auf die Ebene von Petrus herab und fragte, liebst du mich mit Philia, Bruderliebe? Petrus erkannte, dass er es nicht konnte. Aber später ist in der Leiter von Petrus der letzte Schritt Agape. Er sagte dann mit, man kann es schon tun. Aber zuerst muss er dem Ich sterben.
Das stimmt, denn Agape ist selbstlose Liebe. Okay. Sie schaut nur auf den anderen.
Wir müssen diese Liebe haben, sonst können wir nicht vollkommen vor Gott sein. Und Petrus begriff, dass wenn man seine Augen von Jesus abwendet, man sie nie erreicht. Aber wenn wir nicht lieben, wie Christus liebte, wird unser Leuchter von seinem Platz genommen. Bedeutet das, dass wir sogar die lieben müssen, die nicht besonders liebenswert sind?
Nun liebt Christus sie? Also ja, das wird von uns gefordert.
Was mit dem Satanisten?
Man sollte das gleiche Mitgefühl haben, wie Christus es hatte.
Was ist mit politischen Gestalten?
Da ist es genauso.
Ist es immer einfach, sie alle zu lieben?
Es ist nie leicht. Aber die Sache ist doch die, dass es für Christus auch nicht leicht war.
In Ordnung.
Wir müssen ja dem, was sie tun, nicht zustimmen. Und man muss auch die Sünde nicht lieben, aber man muss die Person lieben.
Wie unparteiisch oder uneinvorgenommen muss man sein, um jeden zu lieben?
Völlig. Aber das ist nicht leicht.
Richtig. Wie unvoreingenommen muss man sein, um jene zu retten, die einen hassen?
Wir brauchen einiges an Durchhaltevermögen.
Okay. Also brauchen wir eine tägliche Bekehrung.
Ja.
Besonders, wenn sie dich verärgern.
Ja.
Dann muss man Gott bitten, einem diese Liebe wieder ins Denken einzupflanzen, richtig?
Ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, aber je enger unsere Beziehung zu Jesus ist, je mehr Menschen scheinen, einen verärgern zu wollen.
Okay. Dann kommt man zu dem Punkt, an dem man sagt, rette mich trotz meiner selbst, trotz meines armen, schwachen, unchristlichen Ichs.
Ja.
Forme mich, gestalte mich, erhebe mich in eine reine und heilige Atmosphäre, wo die reichen Ströme deiner Liebe durch meine Seele fließen können. Martin, in Wirklichkeit stehen wir im Konflikt mit unserer Natur.
Die ganze Zeit.
Es ist ein Konflikt.
Ja.
Der größte Kampf, der wir alle ins Gesicht blicken müssen, ist der Kampf mit dem Ich. Und ohne Christus können wir die Schlacht nicht gewinnen. Es ist unmöglich. Im Wesentlichen heißt das, wir müssen jene Liebe zeigen, die in Jesus wohnte. Also Martin, während wir uns auf eine Gemeinschaft mit himmlischen Wesen vorbereiten, sollten wir uns fragen, ob es jemanden in der Welt gibt, den wir wirklich widerwärtig finden. Und dann sollten wir den Herrn bitten, uns das gleiche Mitgefühl für diese Person zu geben, die er für diese Person hatte, als er zum Kreuz ging.
Ja, dort muss man ankommen.
Und wenn man darauf antwortet, dass man
es nicht kann, dann hat man ein Problem.
Dann hat man ein Problem, oder?
Schau, das gilt besonders für die Hetze in der Welt, wie wir es die vergangenen Wochen zeigten. Das ist der einzige Weg, wie das gelöst werden kann. Aber leider wird das auf dieser Erde nicht völlig gelöst werden. Jesus muss kommen, um dem ein Ende zu machen.
Stimmt. Die Welt befindet sich in Feindschaft. Und die Feindschaft nimmt zu. Jetzt, in diesem Augenblick, während wir hier sitzen, bringen da Menschen andere Menschen um.
Ja.
Ja. Finden gerade Kriege statt? Werfen sie Bomben auf Menschen?
Ja, überall.
Christus vereint in seiner Person die Fülle und Vollkommenheit der Gottheit und die Fülle und Vollkommenheit der sündlosen Menschheit. In ihm ist nicht ein Fünkchen von sündhafter Menschheit. Denn die Bibel sagt, dass er ohne Sünde war. Er sagt, der Teufel kommt und kann mir nichts. Nichts. Es ist absolut Sündlosigkeit. Und wirst du sündlos sein müssen, um in den Himmel zu kommen?
Ja, aber nicht aus eigener Kraft.
Nicht aus sich selbst heraus.
Ich kann da nicht bestehen. Aber ohne Falten und Runzeln, das bedeutet ohne Sünde. Aber das kann nur das fleckenlose Kleid Christi sein.
Okay. Er erlebte alle Versuchungen, die Adam überfielen, und überwand diese Versuchungen, weil er sich in seinem Menschsein auf die göttliche Macht verließ. Haben wir diese Fähigkeit, uns auf die göttliche Macht zu verlassen?
Ja, das haben wir.
Deshalb ist der Teufel ein Lügner, wenn er sagt, dass wir das Gesetz nicht halten können.
Genau.
Weil er in Wirklichkeit damit sagt, dass wir keine Verbindung mit Gott haben können.
Ja, das stimmt. Das sagt er damit.
Verneint das nicht Christus?
Ja.
Er sagt damit, Christus hat keine Aufgabe und er spielt keine Rolle. Man muss den Teufel da zur Rede stellen, seine Täuschung erkennen und ihm sagen, du bist ein Lügner.
Und man kann die Schrift einsetzen, um es zu beweisen.
Dieses Thema verlangt noch viel mehr Beachtung durch gründliches Nachdenken, als es erhält. Christen zielen zu tief. Sie sind mit einer oberflächlichen geistigen Erfahrung zufrieden, deshalb haben sie nur Fünkchen des Lichts. Wenn sie die wunderbare Vollkommenheit der Menschlichkeit Christi klarer erfassen können, die alle menschliche Größe, alle menschliche Macht weit übersteigt. Das Leben Christi ist eine Offenbarung dessen, was gefallene Menschen durch die Vereinigung und Gemeinschaft mit der göttlichen Natur werden könnten.
Also das macht man nicht selbst, sondern nur durch Zusammenarbeit.
Mit und durch Christus. Hast du versucht, das deiner Frau zu erklären? Oder lass es mich andersherum ausdrücken. Hat deine Frau oft versucht, dir das zu erklären?
Dass ich nicht heilig bin.
Dass du Gemeinschaft mit der göttlichen Natur haben musst.
Ja, aber zuerst hört man, dass man nicht heilig ist. Dann hört man den Rest, dass man Teil der göttlichen Natur werden muss.
Was macht das, Martin? Ärgert es dich oder führt es dich dazu, nachzudenken?
Es sollte einen zum Nachdenken bringen.
Darum hast du eine Frau, stimmt's?
Deshalb hat man eine Frau und Nachbarn und all diese Menschen.
Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Er muss korrigiert werden. Nun, der Heilige Geist macht das, aber oft
bekommt er
ein wenig Hilfe.
Wir bekommen wieder Ärger. Ja, aber...
Nun, wir lachen, aber es ist eine ganz ernste Sache. Einfach schon ein Blick auf unsere Beziehungen zu den Menschen in unserem Umfeld zeigt uns, wie verzweifelt wir mehr von dieser göttlichen Selbstprüfung brauchen.
Ja, eine Zusammenarbeit.
Martin, als Paulus die Erniedrigung des Heilands um ihrentwillen zeigen wollte, zeigte er Christus so, wie er war, als er Gott gleich war und mit ihm die Huldigung der Engel empfing. Dann zeichnete er Jesu Weg bis hinab in die tiefsten Tiefen der Demütigung. Hier ist also Gott, der so weit heruntersteigt und sich der Bosheit der Menschen unterwirft, die sich bis aufs Äußerste über ihn ergießt. Paulus war davon überzeugt, dass alle Selbstsucht aus dem Leben seiner Leser verbannt werden würde, wenn ihnen das unvergleichliche Opfer der Majestät des Himmels begreiflich machen könnte. Passierte das denn immer?
Nein.
Nein, denn sie öffneten die Tür nicht. Wir sprechen jetzt zu Glaubensgenossen, die die Ausgießung des Heiligen Geistes empfangen wollen. Das ist ein sehr ernstes Thema. Wie bekommen wir uns dazu, es zu akzeptieren, statt wie jene zu Paulus Zeit, es zurückzuweisen?
Accepting rather than those in the time of Paul were rejecting.
Man muss über die Majestät des Himmels nachsinnen. Und wenn man sieht, wie er handelt und was er um unsertwillen tat, sollte alle Selbstsucht weggenommen sein, richtig?
Ja, ich dachte gerade, wenn man sich vorstellt, als Christus gekreuzigt wurde und bei allem, wofür er litt, gab es sein Leben lang keine einzige Anklage von anderen gegen ihn, die gestimmt hat.
Alles war eine Lüge.
Übte er deswegen jemals Vergeltung? Das muss einen doch zum Nachdenken bringen. Denn wir kommen sehr in Rage, wenn Menschen uns Unrecht tun. Sogar wenn jemand etwas Falsches sagt.
Wenn man fälschlich angeklagt wird.
Und das geschieht oft. Sogar wenn beispielsweise meine Frau und ich uns unterhalten. Da kommen meist die Probleme hinzu, weil man kontern möchte.
Ja, man möchte kontern. Paulus zeigte also, wie Gottes Sohn seine Herrlichkeit beiseite legte, sich freiwillig den Bedingungen der menschlichen Natur unterwarf, sich erniedrigte und Knechtsgestalt annahm und gehorsam bis zum Tod, ja zum Tode am Kreuz war. Das alles tat er, um die gefallene Menschheit aus der Schande und Erniedrigung wieder emporzuheben und die Hoffnung, Freude und den Himmel zu geben.
Ja, der Himmel möchte, dass wir erfolgreich sind.
Ist der Himmel auf unserer Seite? Sind wir auf der Seite des Himmels?
Nein.
Martin, das ist ein schrecklicher Gegensatz. Wie können wir ihn überwinden? Wir müssen jeden Tag eine nachdenkliche Stunde damit verbringen, über das Leben Christi nachzusinnen.
Ja.
Und Gott dann bitten, in uns das Gleiche zu erreichen.
Ja, ein sauberes Haus.
Ein sauberes Haus. Christus erniedrige sich zur Menschheit, damit er den in die Tiefen von Schmerz, Leid und Schande versunkenen Menschen erreichen und zu einem edleren Leben erheben könnte. Ein edles Leben. Martin, wenn man dazu neigt, nicht edel zu sein, sondern dazu neigt, mürrisch zu sein. War denn Christus jemals mürrisch?
Nein.
Niemals, stimmt's?
Kein einziges Mal.
Heißt es jemals, dass er mürrisch war?
Nein.
War er traurig?
Oh ja.
Sehr oft, richtig?
Ja, sehr oft. Er weinte sogar öfters.
Und um wen weinte er meistens?
Um seine Kinder, die Gläubigen, die Israeliten.
Um diejenigen, die ihn ablehnten, richtig?
Ja.
Jesus sorgte sich um jeden Einzelnen, als gäbe es keinen anderen auf dem Angesicht der Erde.
Oh, das ist so wunderschön.
Können wir das erreichen?
Nein. Nur Christus kann einem helfen, das zu erreichen. Denn man kann sich das nicht einmal vorstellen. Selbst wenn du allein auf der Erde leben würdest, wäre Christus immer noch
für dich gestorben.
Ja.
Als Gottheit übt er große Kraft zu unserem Nutzen aus und als unser ältester Bruder nimmt er an all unserem Weh teil. Die Majestät des Himmels hielt sich nicht von den gefallenen, sündigen Menschen fern und wir sollten das auch nicht.
Nein.
Jeder ist ein potenzielles Kind Gottes.
Ja.
Jeder, es spielt keine Rolle, wie verkommen sie sind. Wir haben keinen Hohepriester, der so erhaben wäre, dass er nicht mit uns fühlen könnte, sondern einen, der in allem versucht ist, wie wir, doch ohne Sünde. Das ist also die Vorbereitung, die wir in der Zeit, in der wir leben, brauchen. Es ist nicht erniedrigend für einen Menschen, wenn er sich niederkniet und von seinem Schöpfer seine Sünden bekennt, um Vergebung bittet und sich dabei auf den gekreuzigten, auferstandenen Heiland beruft. Es kann nur richtig sein, wenn wir unser Unrecht vor dem bekennen, den wir durch unsere Übertretungen und Rebellionen verwunden haben. Martin, jemand sagte einmal zu mir, dass Gott nicht von mir erwartet, dass ich vor ihm kusche. Gott erwartet von mir nicht, dass ich vor ihm kusche. Ich gebe zu, dass Gott wirklich nicht möchte, dass irgendeiner vor ihm kuscht, aber wenn man gesündigt hat, dann sollte man sich schon reumütig vor Gott niederknien können.
Ja.
Aber manche Menschen glauben, dass sie schon in eine Machtposition gesetzt wurden, das Gottes Gnadentum beispielsweise, und sie glauben, ihnen wurde diese Macht verliehen und deshalb muss jeder das anerkennen. Sie müssen sich nie entschuldigen, aber jeder muss sich bei ihnen entschuldigen.
Ich denke, dass sie das Geschehen aus dem Kontext reißen, als David den Gesalbten Gottes nicht anrühren wollte, als er etwas von Sauls Mantel abschnitt. Denn wenn man es verdrehen möchte, dann wird man sagen, okay, sobald man ein Auserwählter Gottes ist, ist man unberührbar. Und das ist nicht wahr. Als Auserwählter Gottes, wenn man von Gott auserwählt ist, hat man immer noch eine große Verantwortung.
Aber David zeigte viel Mitgefühl und Freundlichkeit, die er seinerseits im Gegenzug nicht erhielt.
Nein.
Aber das ist die Natur Christi.
Ja, darum geht es. Es wird sogar größer, wenn man in einer Position mit Verantwortung ist. Dann muss man umso mehr demütig und Diener der anderen sein.
Stimmt, Martin. Es ist nicht erniedrigend für einen Menschen, wenn er sich vor seinem Schöpfer niederkniet. Menschen sind im Allgemeinen stolze Wesen, die es hassen zuzugeben, dass sie im Unrecht sind. Und wenn man sich mit einem Streit mit jemandem befindet, vor allem wenn derjenige einem nahe steht, dann ist es sogar noch schwerer zuzugeben, dass man Unrecht hat. Aber es ist keine Erniedrigung, sondern in Wirklichkeit eine Erhöhung, zuzugeben, dass man Unrecht hat.
Gewiss doch.
Alle von uns haben gesündigt und mangeln des Ruhmes, den wir vor Gott haben sollen. Wir alle müssen uns niederknien und Gott unsere Fehler und Sünden bekennen. Wir müssen Gott unsere Sünden bekennen und uns gegenseitig unsere Fehler. Es ist edel, wenn wir unsere Unrecht vor dem bekennen, den wir durch unsere Übertretung und Rebellion verwundet haben. Vergiss nicht, er ist ungefallen. Es ist sehr schwer für einen Menschen einzusehen, dass es ein Wesen gibt, das nie Unrecht hat oder tut.
Ja.
Ich bin jetzt an die 38 Jahre in diesem Glauben und ich habe nie ein Streitgespräch mit Gott gewonnen.
Nein.
Ich habe jedes verloren, das ich mit ihm führte. Das ist keine gute Erfolgsbilanz.
Leider.
Was Siege angeht.
Aber weißt du was? Satan hat bis jetzt auch kein einziges gewonnen.
Nein, er hat auch keins gewonnen.
Und das wird er auch nie.
Okay. Oft möchte ich mich ja rechtfertigen.
Wir alle. Ich denke nicht, dass es irgendeinen Menschen gibt, der das nicht schon versucht hat.
Ja. Und wenn man sich rechtfertigt, dann hält man Vorträge.
Aha.
Meine Frau sagt mir, wenn ich gebetet habe, vor allem länger über etwas betete, dann sagte sie, du hältst eine Predigt. Gott möchte keine Predigt. Er möchte, dass man ihm sagt, wo man Unrecht hat. Du musst das in Ordnung bringen.
Es tut mir leid.
Gott segne sie. Das wertet uns auf vor Menschen und Engeln, denn wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht. Aber wer sich vor sündigen Menschen niederkniet und die geheimsten Gedanken seines Herzens darlegt, entehrt sich selbst, indem er seine Menschenwürde erniedrigt und alle edlen Regungen seines Herzens herabsetzt. Wer die Sünde seines Lebens vor einem Priester enthüllt, der durch Wein und Ausschweifungen verdorben ist, dessen rechtes Maß für den Charakter ist, herabwürdigt und er selbst infolgedessen verunreinigt. Seine Vorstellung von Gott wird zum Abbild der gefallenen Menschheit erniedrigt, denn der Priester gilt als Vertreter Gottes. Wow, Martin. Das zerstört ein ganzes religiöses System auf dieser Welt.
Ja.
Nun, warum schrieben sie das so? Weil der Standard, den Gott hat, und die Heiligkeit, die Gott hat, auf die Ebene eines menschlichen Wesens erniedrigt werden, wenn man diese Dinge tut. Deshalb sagt die Bibel, die geheimen Sünden gehören Gott. Also bekenne deine Sünden Gott. Man wird nie erniedrigt, wenn man Gott Sünden bekennt. Aber Reue erfordert, dass man sich von dem abkehrt, was man getan hat, und es nicht wieder tut. Ein Mensch kann einem nie die Sünden vergeben.
Nein.
Auch die Bibel sagt, niemand kann Sünden vergeben als Gott allein. Was ist jetzt das Wesentliche? Nach einer gründlichen Selbstprüfung ist es an der Zeit zu bekennen, dass wir im Unrecht sind.
Ja, jeder von uns.
Und sogar, wenn wir denken, dass wir Recht hatten.
Ja.
Dann gab es Falsches an der Art und Weise, wie wir das sogenannte Richtige dargestellt haben. Ich möchte einen Aufruf an alle in der Gemeinde machen, doch eine gründliche Selbstprüfung vorzunehmen. Und ein gründliches Bekenntnis der Sünden. Nicht wie eine Beichte vor einem Priester, aber ein Bekennen des falschen Handels dem Nächsten gegenüber und Gott gegenüber. Denn sogar in den Schriften des Alten Testaments sagten Menschen wie Josef, als er versucht wurde, wie kann ich so gegen Gott sündigen?
Ja.
Denn in Wirklichkeit handelt man mit einer Tat nicht nur gegen einen Menschen, sondern vor allem gegen Gott. Reue ist also sehr wichtig, Martin. Ihr solltet so viel wie nur möglich, ja alles vom Himmel in euer gegenwärtiges Leben hineinbringen. Er möchte den Menschen aus der tiefsten Erniedrigung der Sünde wieder zur Reinheit erheben und sein moralisches Ebenbild wiederherstellen. Als der Apostel die Gleichgültigkeit derer sah, für die Christus so ein unendliches Opfer gebracht hatte, stellte er die Frage, wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Es gibt eine Macht, die die Sinne von Männern und Frauen einfängt, die ihre Vorstellungen pervertiert, sodass sie die Liebe Christi nicht wertschätzt. Ihr könnt es euch nicht leisten zu sündigen, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Wir müssen der Welt durch unser Leben und unseren Charakter zeigen, dass Christus nicht vergeblich für unsere Sünden starb. Und wenn wir eine richtige Beziehung zu Gott pflegen, dann werden wir zu lebendigen Kanälen des Lichtes für die Welt. Christus sagte, ihr seid das Licht der Welt. Befindet sich die Welt in Finsternis?
Oh, es ist stockfinster.
Wer wird der Menschheit die letzte Botschaft bringen?
Menschen, die sich an Gott halten und mit ihm zusammenarbeiten.
Okay, und wenn man mit Gott zusammenarbeitet, sagt die Bibel, hier sind die, die die Gebote halten und die das Zeugnis festhalten und den Glauben Jesu haben. Heißt es nicht so in der Bibel?
Ja.
Um sich für den Spätregen zu qualifizieren, ist jetzt die Zeit, um mit Gott ins Reine zu kommen.
Es gibt keine andere Zeit dafür.
Jetzt ist die Zeit, um Frieden zu schließen. Ich spazierte einmal mit einem Bruder an einem Zaun entlang. Und ein anderer Mann tauchte auf der anderen Seite des Zaunes auf. Ich grüßte den Mann auf der anderen Seite des Zaunes. Aber er wandte sich nicht einmal um.
Der andere, der neben dir ging?
Ja, er wandte sich nicht einmal um. Ich plauderte über den Zaun mit dem Mann und dann ging er weiter. Und ich fragte ihn, Kennst du den Mann? Das ist dein Nachbar. Du hast ihn vorher schon getroffen. Und er antwortete, nein, er ist mein Bruder, sein richtiger Bruder. Ich sagte, oh, okay.
Ach.
Er hatte seit Jahren mit ihm nicht gesprochen. Wahrscheinlich hatte der Bruder etwas getan, was ihn verletzte.
Ja.
Vielleicht war sein Bruder ja schuld. Aber sollten wir nicht versuchen, die Wogen zu glätten und zu vergeben?
Try and make amends and forgive.
Wie schwer ist das?
Es ist schwer. Aber was hätte Jesus in dieser Situation gemacht? Wäre er einfach weitergegangen und hätte seinen Bruder ignoriert?
Wahrscheinlich nicht.
Ich glaube nicht.
Nein. Ich denke nicht, dass er das getan hätte. Martin, das wäre ein weiterer Punkt. Wenn man irgendetwas gegen einen Bruder hat und man das noch nicht in Ordnung gebracht hat, dann sollte man gehen und es in Ordnung bringen. Wenn man selbst einem Bruder Unrecht getan hat, sollte man hingehen und es in Ordnung bringen. Was sagt die Bibel darüber, wenn man zur Fußwaschung geht?
Bringe das mit deinem Bruder in Ordnung, wenn du weißt, dass es da ein Problem gibt.
Und wenn man es nicht tut, dann bringt man Verurteilung über sich. Gilt das jetzt nur für eine Fußwaschung? Wie viel mehr für die letzten Ereignisse, die auf dieser Welt passieren werden? Lass uns das abschließen. Heiligung ist nicht das Werk eines Augenblicks, einer Stunde oder eines Tages, sondern der ganzen Lebenszeit. Sie geschieht auch nicht durch beglückende Gefühle, sondern ist die Folge eines steten Absterbens der Sünde gegenüber und eines beständigen Lebens für Christus. Schwache, gelegentliche Bemühungen bringen kein Unrecht in Ordnung und bewirken keine Umwandlung des Charakters. Es kostet dich beharrliche Anstrengungen, Zucht und harten Kampf, wenn wir überwinden wollen. Keiner weiß heute, wie schwer der Kampf morgen sein wird. Solange Satan regiert, müssen wir unser Ich verleugnen und Sünden, die uns bedrängen, überwinden. Solange unser Leben währt, werden wir keinen Ort, keinen Punkt erreichen, an dem wir innehalten und sagen könnten, ich habe das Endziel erreicht. Nein, Heiligung ist die Frucht lebenslangen Gehorsams. Welche Botschaft hast du für die Menschen, die in dieser letzten Generation leben?
Nun, definitiv die, dass man nicht sagen kann, ich habe es erreicht.
Man kann nicht sagen, dass man es erreicht hat.
Nein.
Und wenn man nicht sagen kann, ich habe es erreicht, dann bedeutet es, man muss ernsthaft danach streben, es zu erreichen. Richtig?
Ja, so ist es.
Und wenn man ernst und eifrig danach strebt, wird man herausfinden, dass es viele Dinge gibt, die korrigiert und in Ordnung gebracht werden müssen. Viele Dinge. Man muss sehr prüfend in den Spiegel blicken.
Und jetzt ist die Zeit, auch mit denen ins Reine zu kommen, die man nicht wirklich besonders mag.
Okay. Martin, wenn ich dich in der letzten Woche verletzt habe, möchte ich mich entschuldigen.
Und wenn ich so etwas getan habe, entschuldige ich mich auch.
Okay, ist das genug? Oder geht es darüber hinaus zu denen, die man nicht kennt und zu denen, mit denen man sich nicht unbedingt versöhnen möchte? Liebe Brüder und Schwestern in Christus, jetzt ist die Zeit, es in Ordnung zu bringen. Der Herr kommt sehr, sehr bald. Wir leben in den letzten Augenblicken der Weltgeschichte. Das ist eine sehr, sehr ernste Angelegenheit. Wenn diese Tür noch nicht völlig geöffnet ist, dann öffnet sie jetzt. Lass uns beten.
Ja.
Himmlischer Vater, wir leben in den letzten Augenblicken. Bald wird es einen lauten Ruf geben und dann wird das Ende kommen. Hilf uns, nicht nur Teil des lauten Rufs zu sein, sondern auch an der himmlischen Natur teilzuhaben. Das ist mein Gebet in Jesu Namen. Amen.
Amen.